Ja, nachdem wir gestern so viel Spaß mit dem Bubble Pack hatten, würde ich gerne noch ein kleines Spiel mit euch spielen, bevor wir anfangen.
Und zwar, weil das erste Mal ist, dass wir das tatsächlich tun können, weil wir brauchen mehrere tausend Leute dafür.
Genau. Wer von euch erinnert sich denn noch an Per Anhalt durch die Galaxis? Hände hoch. Okay. Und ihr erinnert euch noch an das Geräusch, was kommt, wenn die Cricket-Roboter auftauchen? Es klingt, als wenn 100.000 Leute Wop sagen. Und jetzt haben wir zwar keine 100.000 Leute hier, aber zumindest so 2.500 oder 3.000. Deswegen würde ich euch alle bitten, wenn ich so mache, also bei 3, 2, 1, alle mal nicht zu rufen, sondern einfach nur Wop zu sagen.
Also es ist wichtig, dass das nicht geschrien wird, ja, sondern dass man das einfach nur sagt.
So, Wop, Wop. Kriegt ihr das hin? Gut. Also, 3, 2, 1.
Jetzt nochmal mit dem Stampf, Stampf, Stampf davor.
Genau.
Wir machen das Stampf, Stampf, Stampf. Wir machen nur dreimal Stampf. Im Buch steht es viermal. Stampf, Stampf, Stampf.
Sehr gut. Vielen Dank dafür.
Comport Nummer 358, Motorflugzeug, ohne Zünder. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 358. Comport, in dem sich das Motorflugzeug einfach im Intro versteckt. Den ich am heutigen 18. Tag des, nee, ist überhaupt der 18.? Ja doch, 18. Tag des Jahres 2013 aufgenommen habe, nämlich dem 18. Januar. Jetzt haben wir...
It is 10:47.
Oder was in der Region. Ja, die Uhr geht nämlich auch immer falsch. Das Intro habe ich nebenbei aus den Security Nightmares vom 29C3 geklaut. Das WOP. Aber ja, da hatten Frank und Ron Spaß mit dem Saal. Plus, ich habe das Ganze dann nochmal durch einen Levelator geschubst, damit es nicht ganz so leise rüberkommt. Aber ja. So, was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, sind nicht 100.000 Leute, die WOP sagen, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich wieder mal Terrormeldungen verstaut habe, die Krampfen der SPD, BER ging natürlich auch nochmal weiter und mehr. 0 Grad, light snowiger. Oh ja. Passing cloudsiger. Oh, keine Ahnung. Und chillige Greetings. So, das Windschild wie minus 3, Comfort Level. Nee, das Windschild wie minus 4, Comfort Level wie minus 3. Wenn es wie minus 4 Windschild ist, ist es auch noch minus 1 Grad. Ja, whatever. Wind macht irgendwas zwischen 9 und, was waren es, 17? km/h aus Northeast. So. Blablub. Sudele, dann hätten wir da mal. Geht erstmal los mit der Transplantuhaft, weil nach dem Organspendeskandal ist nämlich der frühere leitende Transplantationsarzt der Göttinger Uniklinik festgenommen worden. Das Amtsgericht Braunschweig habe Haftbefehl entlassen. Teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 45-Jährige soll auch am Uniklinikum Regens Manipulationen begangen haben. Ist der erste Arzt in einer Reihe von Organspendeskandalen, der strafrechtlich belangt wird. Blabla, neben Regensburg sollen Mediziner auch in München und Leipzig gegen Richtlinien bei der Vergabe von Organen verstoßen zu haben. Zu allem, ja, whatever. Also sie haben dann da mal einen leitenden Arzt in U-Haft gepackt. Ist eine Meldung vom letzten Freitag, logischerweise. So, Neues vom Terror. Da ging es erstmal bei der Bombe nämlich weiter. Da habe ich nämlich am Samstag früh das Haar. Weil bei den Ermittlungen zum versuchten Bonner Bombenanschlag gibt es laut Welt einen neuen Hinweis auf den Täter. In der Sporttasche, in der die Bombe versteckt gewesen sein soll, sei nämlich ein Haar gefunden worden, berichtet die Zeitung. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass es vom Bombenleger stammt. Es soll sich um das Haar eines hellhäutigen Mannes aus Europa oder Nordamerika handeln. Oder anders ausgedrückt, Die haben da ein Kaukasierhaar gefunden und das passt natürlich total gut zu die bösen Islamististen. Die waren's, weil, da, ein dreiköpfiger Affe. Ne? Also, passt also zu gut Deutsch überhaupt gar nicht zu dem ganzen Geschwafel, was wir uns da bisher verkauft haben. Wer denn da was, wie und wann und wo und warum getan hätte. Aber hey, dann gab es übrigens auch noch, auch von Samstag, die Zünderlosmeldung, weil der beim versuchten Bonner Bombenanschlag verwendete Sprengsatz hatte einem Zeitungsbericht zufolge doch keinen Zünder. Die Bombe sei nicht sprengfähig gewesen, zitiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in den hohen Sicherheitsbeamten. Bisher hieß es, der Zünder sei wahrscheinlich ausgelöst worden, aber wegen eines Baufehlers nicht explodiert. Oder anders ausgedrückt, da war Zeug, was hätte eventuell ganz doll böse, gefährlich, schlimm, Panik, bumm machen können, was es ja nun einigermaßen offensichtlich nicht hat, dass man alleine an der Tatsache erkennen kann, dass es nicht bumm gemacht hat. So, da war dann das Märchen so, ja, der Zünder, der ist gerade mal kurz pinkeln gegangen, den haben wir halt jetzt hier nicht. So, ne, wo man sich auch schon die Frage stellen konnte, okay, was habt ihr mit der Tasche gemacht, dass der Zünder weg ist? Dass ihr noch nicht mal mehr irgendwie zeigen könnt, hier, das sind die Reste von dem Zünder. Ja, ne, und jetzt stellt sich also raus, ja, also kann auch sein, dass er gar kein Zünder war. Ja, das macht's dann umso gefährlicher, ne? Weil, wo noch nicht mal ein Zünder ist, da ist die Gefahr am größten. Oder so. Warum sehe ich eigentlich den Zug nicht, den ich höre? Egal. Nach einem Bericht der Welt gibt es inzwischen einen neuen Hinweis auf den Täter, weil nämlich in der Sporttasche blabla das Haar. Ja, oder anders ausgedrückt, das war ganz doll schlimm gefährlich. Sie werden uns alle umbringen. Sie versuchen uns unsere Freiheit wegzunehmen, deswegen müssen wir überall Videokameras hinstellen und unsere Freiheit aufgeben. Weil nur wenn wir unsere Freiheit aufgegeben haben, können sie uns sie nicht mehr wegnehmen. Ja, schön. So, dann gab es auch noch die Rechtssuche, weil nach dem versuchten Bombenanschlag von Bonn suchen die Ermittler jetzt offenbar auch nach Spuren in die rechtsextreme Szene. Die Bundesanwaltschaft habe deshalb das neu gegründete Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus eingeschaltet. Weil denen ist dann nämlich auch mal aufgefallen, so ja, also mit einem Haar von einem Kaukasier kann man jetzt irgendwie nicht mehr argumentieren, dass es ja nur die schlimmen Islamististen gewesen sein können, sondern es könnte ja vielleicht auch irgendwie ein braver Arier gewesen sein, der da irgendwie Scheiße gebaut hat. Oder anders ausgedrückt, hoch. Die ganzen Märchen, die sie uns haben versucht haben, die stellen sich raus, na gut, da haben sie jetzt also das Rechtsterrorzentrum jetzt mal befragt, ob die dann irgendwas wissen. Im Kern müssten sie ja eigentlich nur die Geheimdienste fragen, ob irgendeiner von ihren V-Nazis das war. Da wird sich dann wahrscheinlich rausstellen, ja. Und die ganze Geschichte ist vorbei. Aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. Na, und deswegen, ein fünfköpfiger Affe. Denkbar sei aber auch ein unpolitisches Motiv, etwa eines Erpressers oder einer psychisch erkrankten Person, zitiert der Spiegel aus einem vertraulichen Lagebericht. Ja, es könnte auch einfach irgendein Vollidiot von, sagen wir mal, wer hat denn da jetzt gerade am meisten Interesse daran, dass das Volk in Angst lebt? Christlich zensierende Union. Das Innenministerium fällt mir spontan ein, gewesen sein. No? Aber hey. So, dann gibt es Neues von der NSU. Da gab es nämlich eine Schwonmeldung. Schon wieder eine Panne bei der Aufklärung der NSU-Morde. Nach Spiegelinformationen sind nämlich wichtige Daten über einen mutmaßlichen Unterstützer der rechten Terrorgruppe verschwunden. Der Mann hatte der Berliner Polizei als V-Nazi Informationen geliefert. Die V-Mann-Affäre um den mutmaßlichen Unterstützer der rechten Terrorgruppe Thomas S. kann möglicherweise nie ganz aufgeklärt werden. S. hatte mehr als 10 Jahre lang als Vertrauensperson VP für das Berliner Landeskriminelle Amt gearbeitet und soll den Beamten bereits 2002 Hinweise auf den Verbleib der drei NSU-Mitglieder gegeben haben. Was dann bei mir die Frage aufwarf, warum zum Fick denn die Polizei, wenn sie Hinweise auf den Verbleib der Täter hatte, ihren fetten Arsch nicht dahin bewegt hat. Und ein, nein, also da dürfen wir nicht, da müssten wir ja Kollegen anrufen. Lasse ich übrigens nicht gelten, es sei denn, ihr habt die Kollegen angerufen und die haben gesagt, nein, tun sie nicht. Dann kriegen die den Einlauf. Irgendwer kriegt dafür noch einen Einlauf verpasst. Offenbar sind wichtige Unterlagen über S-Punkt-Tätigkeit spurlos verschwunden. Geht aus dem teils als geheim eingestuften Bericht von Sonderermittler Dirk Feuerberg hervor, der im Auftrag von Berlins Innensenator Frank Henkel, CDU, den Fall 3 Monate lang untersucht hatte. Demnach waren die Dokumente, darunter wohl auch Protokolle über Treffen zwischen Thomas S-Punkt und Berliner Polizisten, auf dem Laptop eines kriminellen Beamten gespeichert, der seinerzeit mit der Führung des Spitzels betraut war. Das Gerät war dem Kripo-Mann vor Jahren von einem Dolmetscher überlassen und wegen Korruptionsverdacht beschlagnahmt worden. Dem Feuerberg-Bericht zufolge wurden die darauf befindlichen Daten zum Thema Rechtsextremismus damals nicht gesichert und konnten bislang nicht wiedergefunden werden. Nee, klar, dass wir haben die Daten nur an einer Stelle und haben leider kein Backup-Märchen. Ja, ist ein bisschen sehr convenient. Na, wie wär's damit? Sämtliche zu dem Zeitpunkt verantwortlichen Polizisten kommen jetzt mal in Beugehaft, bis sie gestehen, wo denn die Daten hin sind. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gab es das Ganze auch nochmal bei Bonifa. Weil bei der Berliner Polizei sind V-Mann-Unterlagen zu den NSU-Morden verschwunden. Die Dokumente waren nicht zentral im Archiv oder auf einem Server, sondern auf dem Laptop eines Kriminalbeamten. Das war, wie bei der Polizei üblich, nicht von denen angeschafft worden, sondern irgendwann mal von jemandem beschlagnahmt worden. Backups hat keiner gemacht und jetzt sind sie halt weg. Kann ja mal passieren. Huch, ist mir der Rechner versehentlich runtergefallen in angeschaltetem Zustand und hat leider einen Headcrash hingelegt. Und jetzt ist mir leider auch noch ein großer, schwerer Hammer draufgefallen. Und leider ist das ganze Ding auch noch in einen Schredder gefallen. Haha, das ist also Versehen, Zufälle geradezu und so convenient. Na, weil also gerade an einer Stelle, wo es Informationen über den Aufenthaltsort der Nazi-Mörder gegeben haben darf, man ja durchaus die intensive Frage stellen dürfte, warum zum Fick die Polizei denn ihre fetten Ärsche da nicht hingeschafft hat. Eine Frage, die ich beliebe, so lange zu stellen, bis entweder mir irgendwo eine halbwegs glaubwürdige Antwort über den Weg läuft. Ja, das haben wir nicht gemacht, weil der damalige Bundesinnenminister das nicht wollte. Wäre zum Beispiel eine, die würde ich euch sofort glauben. Oder, ja, das haben wir nicht gemacht, weil wir sind ja alle total doof. Okay, zack, Entlassung, zumindest aus dem Polizeidienst. Könnt gerne irgendwie, brauchst nicht in der Straßenreinigung noch Leute. Oder in hier da die Gullis, Abwasserreinigung. Also so ein paar Leute, die ganz tief in der Scheiße baden. Nein? So, am Dienstag gab es dann den Aufhenkel, weil hat auch wieder Ponife. Gute Nachrichten. Der Berliner Innensenator Henkel erklärt die NSU-Sache für aufgearbeitet. Transparenz und Aufklärung seien nun eingelöst, verkündete Innensenator Frank Henkel, CDU. Erleichtert sei er über die Bewertung, sagte Polizeipräsident Klaus Kant. Und die rot-schwarze Koalition erklärte die Aufarbeitung über die NSU-Affäre für vollständig widerlegt. Und nun abgeschlossen. Problem? Welches Problem? Die ganzen Pannen, das waren halt Pannen, sowas passiert halt mal. Also mindestens mit dem Fall von, da sind Akten verschwunden. Hat man eigentlich erst dann die Sache als aufgeklärt und erledigt zu erklären, wenn entweder rausgekommen ist, wie das denn passieren konnte, oder wenn das nicht mehr rauszufinden ist, halt die entsprechenden Leute so lange in Beugehaft kommen, bis sie Aussagen tätigen. Gerichtsfest, wenn's geht. Und nach Möglichkeit auch keine gelogenen solchen. Aber, ja, das ist Zufall, Pannen, Einzelfälle, bedauerliche. So, gestern Abend gab es dann noch die Zschwerbung. Zschwerbung, ja. Ein neuer Hinweis im Fall NSU wirft viele Fragen auf. Der Thüringer Verfassungsgeheimdienst hat nämlich angeblich Ende der 90er Jahre erwogen, die spätere mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe als Informantin anzuwerben. Ein Ex-Verfassungsschützer aus Thüringen gab vor Monaten zu Protokoll, der Landesverfassungsschutz habe eine solche Zusammenarbeit geprüft, wegen Zschäpes Drogenkonsum aber davon abgesehen. Das kam am Abend im Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages ans Licht. Nein, wir haben zu keinem Zeitpunkt jemals versucht, irgendwen als Informant anzuwerben. Na? Okay, der Thüringer Geheimdienst hat davon abgesehen. So, jetzt wäre es Zeit, eine Umfrage bei den 16 anderen Geheimdiensten zu machen, ob irgendein anderer der Geheimdienste vielleicht nicht davon abgesehen hat. Na, weil also in dem Dunstkreis riecht das irgendwie noch nach, da könnte ich mir auch lebhaft vorstellen, dass der eine oder andere Geheimdienst seine dreckigen Flossen im Spiel hatte. Ah, huch. So ein Pech, dass er das noch ausgesagt hat. Ah, also die Geschichte ist noch längst nicht vorbei. So, dann sind die NRR-Schüler ja wenigstens konsequent, wie es hier Ponyfer am Dienstag darauf hin, dass es ja eine Meldung gegeben hat, dass die NRA, also die Waffenfritzen in den USA, die Schuld an den Schulmassakern in Amerika an die Computerspieleindustrie durchzureichen versuchen. Aber habt ihr auch die Meldung gesehen, dass die NRA gerade ein Schießen lernen Computerspiel veröffentlicht hat? Ne? Computerspiele sind die Ursache allen Übels. Hier spielt ein Computerspiel. Ein Ballerspiel. Höchst konsequent. Doch, sehe ich sofort ein. So, dann gibt's. Gab's da nicht mehr Terror? Nee, mehr Terror gab's nicht. Bombe und NSU. Dann gibt's die Krampf-PD, den Wahlkrampf in der SPD nämlich. Da gab's fix erstmal den Stilbrück von Samstag. SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Pierce Stonebridge will seinen Stil trotz seiner schlechten Umfragewerke treu bleiben. Man werde stärker über die Inhalte, über die Themen der SPD reden müssen. Agenda 2010, Herr Steinbrück? Ja, das ist gut, weil... Das ist vor allem für die Arbeiter gut, weil, Herr Steinbrück... Ach, Arbeiter machen sie nicht, sie machen nur noch Bankdirektoren und Kanzler. Ja, dann... Die Anzahl Bankdirektoren und Kanzler wird sie sicherlich gerne wählen, sofern sie nicht irgendwie eine andere Partei sowieso viel lieber hat. Die Anzahl Stimmen für die SPD könnte sich in Grenzen halten, wenn sie so weitermachen. Und das ist gut so. Weiter über die Inhalte, über die Themen der SPD reden müssen, sagte Steinbrück der Braunschweiger Zeitung. Er wolle allerdings auch bei seinem Stil bleiben, sagen, was er denke. Oh, Anführungszeichen, Anführungszeichen, weil denken kann der Kerl offensichtlich nicht, zumindest nicht logisch. Na, weil wenn er denken würde, dann würde er vor so einer Aussage wie der Falle mit dem Kanzlergehalt vielleicht erstmal 2 Minuten seine scheiß Drecksfresse halten und drüber nachdenken, was könnte wohl an dieser Stelle opportun sein zu sagen. Und ein Nein, also die Kanzler, die verdienen in Deutschland ja viel zu wenig, ist an der Stelle nämlich nicht opportun. Da enthält man sich lieber der Aussage. Auch wenn einem eine Falle hingestellt wird. Also ich meine, so viel Eigenintelligenz würde man ja eigentlich erwarten wollen. Aber der Steinbrück scheint irgendwie ein bisschen blöd zu sein. Palim, Sonnenaufgang. Sag ich ja. Viele Menschen würden ihm sagen, sie wollten keine Politiker, die immer nur glattgeschliffene Antworten geben. Nach der Diskussion um die Höhe des Kanzlergehalts war die Zustimmung zu Steinbrück deutlich gesunken. Na, ich meine, der Kerl hat überhaupt kein Feingefühl. Er hat sich seinen Lebensabend vergolden wollen. Ne, so frei nach dem Motto, hey, ich war doch mal Finanzminister, ich habe euch Banken doch mal was Gutes getan, ladet mich doch ein, bewerft mich mit Geld. Ne, genau das hat er gemacht. Seine politische Laufbahn war zu Ende. So jemanden dann noch als Nicht-Kanzlerkandidaten hinstellen zu wollen, 25. fällt dann schon in die Kategorie unsensibel. Aber hey, weder Steinmeier noch Gabriel will halt. Na, und von daher, ja, es ist konsequent. Die SPD will einfach nicht den Kanzler stellen. Ja, das könnte man auch sagen. So, dann gab es den Steuergerechtigkeitskrampf. Weil die SPD will die Steuergerechtigkeit zu einem großen Thema des Bundeswahlkrampfes machen. Wie mehrere Medien übereinstimmende berichten, will die Führung der Spezialdemokraten in Braunschweig eine Erklärung verabschieden, in der schärfere Regeln gegen Steuerkriminelle verlangt werden. Konkreter will die SPD im Falle einer Rückkehr in die Bundesregierung die Steuerfahndung verstärken und die Verjährungsfristen für Betrug verlängern. Banken, die Steuerhinterziehung dulden oder fördern, sollten mit Geldstrafen oder sogar dem Entzug der Banklizenz bestraft werden. Blablub, sie tun so, als wäre das jetzt irgendwie das große Thema, wo das ganze Volk hinterher ist, haben allerdings dummerweise nicht begriffen, dass Stonebridge sich mit wie viel Millionen waren es doch gleich nochmal? 1,2 Millionen alleine an Geblubber, wo er heiße Luft abgesondert hat. Na, und dann ist er ja auch noch Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp gewesen, den er ja, ne, hatte ja letzte Woche versprochen hatte, dass er sich für niedrige Strompreise für sie einsetzen wird. Da musste er sich allerdings nicht besonders doll einsetzen, weil die Neoliberaler das genau das sowieso vorhatten. Tja, schade aber auch. So, dann gab es am Mittwoch den Steinbleiber, weil SPD nicht Fraktionschef Stonemeyer hat nämlich Spekulationen zurückgewiesen, nach denen der Kanzlerkandidat Steinbrück im Falle einer Niederlage der Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen diesen Sonntag abgelöst werden könnte. Die SPD habe mit Steinbrück einen guten Kanzlerkandidaten, sagte Steinmeier Spiegel Online. Er will einfach nicht. Er will nicht. Er hat sich aber auch, wenn ich mich nicht ganz böse irre, selbst zum Fraktionsvorsitzenden ernannt, nachdem die SPD knallend die Wahl verloren hat. Ja, aber ja, er werde auch nach der Niedersachsenwahl Kanzlerkandidat sein. Steinmeier warnte zugleich davor, die Niedersachsenwahl überzubewerten. Naja, also so wie es im Moment aussieht, wird es in Niedersachsen nicht zu einer SPD-geführten Regierung kommen. Das als großartigen Erfolg hinzustellen, das dürfte dann schwierig werden. Na, also ich meine, es muss nur eine von den kleineren Parteien mit in den Landtag kommen. Schon wird das nichts mehr mit Rot-Grün. Also wenn die Linken, die FDP oder die Piraten reinkommen und irgendwie mehr als, ich weiß nicht wie viele Sitze, ich glaube auf Sitze ist das jetzt dann auch noch gar nicht runtergebröselt, aber wenn die da reinkommen, dann wird das halt schwer für Rot-Grün. Na? Dann müssten sie ja glatt mit irgendeiner bösen Partei zusammenarbeiten. Nee, das geht ja nicht. Ne? So, gestern gab es dann noch die Dispo-Meldung, weil SPD nicht Kanzlerkandidat Herr Steinbrück will überhöhte Dispo-Zinsen bei einem rot-grünen Wahlsieg per Gesetz verbieten. Naja, dass ein rot-grüner Wahlsieg im Bund im Moment einigermaßen unwahrscheinlich ist. Auf die Idee könnte man auch als SPD nicht Kanzlerkandidat kommen. Na, aber ja, also irgendwie was davon von wegen Dispo. Ich meine, er hat ja nicht ganz Unrecht, wenn die Banken von der EZB Geld für 0,75% bekommen und dann aber für eine Überziehung, also einen Dispo von ihren Kunden, irgendwas zweistellig Prozent verlangen, dann ist da schon eine gewisse Diskrepanz zu erkennen. Nee, das ist kein DT5, das klang nur anders. Also, ja. So, dann ging es natürlich auch in Berlin weiter. Da gab es erstmal die Interimsmeldung, dass nämlich der Platzek angeblich den Aufsichtsrat nur vorübergehend vorerst, und ich betone vorerst, führen sollte. Nach Fokusinformationen haben sich die Gesellschafter, also der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg, verständigt, diskret nach einem erfahrenen Experten zu suchen. Dummerweise hat sich die Meldung wie auch viele andere Fokusmeldungen kurz danach in eine graue Rauchwolke verwandelt und als unwahr herausgestellt. Beziehungsweise sieht nicht danach aus, dass der Platzek demnächst durch einen Schlexperten ersetzt werden würde. So, am Samstag gab es dann auch noch Bleibereit, weil der Misstrauensantrag gegen Wovereit ist dann am Samstag wie völlig unerwartet gescheitert. Da hat die CDU zum aktuell in Berlin Verantwortlichen gehalten. In Brandenburg, wo die CDU ja nicht in der Regierung ist, hat sie genau das Gegenteil ein paar Tage später bei Platzek gemacht. Na, oder anders ausgedrückt, also mit Inhalten brauchen die alle nicht argumentieren. Da haben nämlich immer brav die Regierungsabgeordneten brav das getan, was man von Regierungsabgeordneten erwartet, nämlich genau auf der Linie der Fraktion gestimmt. Ja, und in Brandenburg ist die CDU halt nicht in der Regierung, da hat sie dann gegen die Regierung gestimmt. Weil es ist ja völlig unerträglich, er ist doch verantwortlich, der Herr Platzek. Ach, und in Berlin ist der Herr Wovereit weniger verantwortlich. Ja, nee, ist klar. Aber hey, nur den Platzek habe ich mir hier nicht reingeklebt. Dann gab es die Rammtäusche von Dienstag, dass nämlich im Streit um die Probleme am Hauptstadtflughafen Verkehrsminister Ramsauer den Vorwurf der Täuschung zurückgewiesen hat. Aber erst am 6. Januar erfahren, dass der Eröffnungstermin erneut verschoben werden müsse, sagte Ramsauer vor einer Sitzung des Haushaltsausschusses in Berlin. Er reagierte damit auf Äußerungen von SPD-Chef Gabriel. Dieser hatte der Süddeutschen Zeitung gesagt, es bestehe der Verdacht, dass der Minister bereits 3 Wochen vor dem Aufsichtsrat von der erneuten Verzögerung gewusst habe. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wann mir die ersten Gerüchte über den Radar gehuscht sind, dass es in Berlin mit dem Termin dieses Jahr auch wieder nichts werden würde. Also, wie sagte jemand so schön, ja, in Berlin, die sind konsequent. Wenn die sagen, der Flughafen wird nächstes Jahr eröffnet, dann wird der Flughafen nächstes Jahr eröffnet. Und auch dieses Jahr ist es dann nächstes Jahr. Beziehungsweise irgendwo gab es jetzt eine Aussage so, ja, 2015. Vielleicht. wenn sie nicht irgendwo unterwegs feststellen, dass bei der Bauplanung so viel Scheiße passiert ist, dass die ganzen Teile des Bauwerks nochmal wieder abreißen und komplett neu designen und neu bauen müssen. Lasst mich raten. Kann ich einmal prüfen, ob der HTTPD vom Blog liebt oder nicht? Moment. Da, mein Blog redet auch wieder mit der Außenwelt. So, wo war ich? Also der Ramsauer, der soll angeblich vorher gewusst haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wann mir die ersten Gerüchte über den Radar gehuscht sind. Im Zweifelsfall, keine Ahnung, irgendwo so in der Region. Auf jeden Fall nicht Wochen vorher. Aber dass der Termin nicht eingehalten werden würde, ist nicht wirklich überraschend. Also es würde mich auch nicht überraschen, wenn sie ihn 2015 noch reißen. Aber ja. So, dann gab es die Platzsicht, weil Mittwoch der Platzek den Aufsichtsratschef-Posten übernommen hat. Ja. Wofür man so ein mobiles Internet nicht alles benutzen kann. Zum Beispiel rausfinden, ob das Blog gerade lebt. Ja, lebt. Also am Mittwoch hat der Platzek dann den Aufsichtsratsposten übernommen und da eben, wie ich vorhin schon mal irgendwann angedeutet habe, eben nicht aus der Aussicht, dass er dann demnächst durch jemanden ersetzt wird, der mehr Ahnung davon hat. Ich frage mich was die Aufsichtsratsposten da irgendwie mit Politikern besetzt werden müssen. Weil so Politiker sind tendenziell nicht dafür qualifiziert, irgendetwas zu tun. Aber ja. So, dann gab's die Entchef-Meldung, weil nach der Pannenserie beim Berliner Großflughafen muss der Chef der Betreibergesellschaft Schwarz gehen. Der Aufsichtsrat habe Schwarz entlassen, teilte der Vorsitzende des Gremiums Brandenburgs Ministerpräsident Platzek in Berlin noch am Mittwoch mit. Der seit 6 Jahren amtierende Geschäftsführer wird maßgeblich für die mehrfach verschobene Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens verantwortlich gemacht. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann sind, nachdem die Planungen einigermaßen fertig waren, irgendwelche Figuren hingekommen und haben dann noch Änderungen an den Plänen verlangt. So, mal eben irgendwie noch mehr Laden da hinbauen und noch mehr dies und noch mehr jenes und am besten irgendwie alles mit eierlegende Wollmilchsau und was weiß ich nicht noch. Na, also genau das, was halt irgendwie Kunden gerne tun, wenn ein Projekt droht, im Zeitplan bleiben zu können. Wer dafür verantwortlich ist, keine Ahnung. So, gab es auch den RAM-Fehler, weil Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer macht sich im Desaster um den künftigen Hauptstadtflughafen selbst keine Vorwürfe. Naja, man hat ja auch kein Gewissen. Die Verantwortung seitens des Bundes habe er immer wahrgenommen, sagte der CSU-Politiker der ARD. Weil der Witz ist der, dass Berlin und Brandenburg jeweils irgendwie 37% an der Gesellschaft halten, der Bund dann die restlichen, was waren es, 26? Irgendwie so. Und also Ramsauer, der ja als Minister auch eben vom Bund aus verantwortlich ist, der sieht da überhaupt gar keine Schuld an irgendetwas bei sich. Er hat da nie mit zu tun gehabt. Na, er weiß von nichts, sein Name ist Ramsauer. Das ist, dass er von nichts weiß, das glaube ich ihm sogar. So, dann hätten wir hier am Sonntag die Mubarak-Neumeldung, weil das Verfahren gegen Ägyptens Ex-Präsident Husni Mubarak wird dann nämlich neu aufgerollt, entschied ein Kassationsgericht in Kairo, wie das Staatsfernsehen berichtet. Der im arabischen Frühling gestürzte Mubarak war von einem Strafgericht wegen seiner Mietschuld am Tod von mehr als 800 Demonstranten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen den Richterspruch hatte es Beschwerden von beiden Seiten gegeben. Viele Gegner des Langzeitpräsidenten hoffen auf die Todesstrafe. Mubarak setzt auf einen Freispruch. Also Freispruch halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber also da wird es dann nochmal eine Verhandlung geben, ob da jetzt irgendwie was signifikant anderes bei rumkommt. Weiß ich nicht, aber wie gesagt, also Freispruch halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das würde mich dann wirklich überraschen. So, dann gibt es Schweizer Bronn, weil wie hier Bonifa am, lasst mich gucken, Montag? Ja, Montag schrub, die Schweiz will harte Pornografie verbieten. Begründung? Kinderpornografie. Nein, wirklich, kein Witz. Das sei ja im Moment so schwer zu verfolgen, weil das bloße Konsumieren noch erlaubt sei in der Schweiz. Und wenn wir das schon verschärfen, können wir ja auch gleich normale Pornografie verfolgen. Wenn ein Internetnutzer über einen längeren Zeitraum wiederholt und gezielte Seiten mit harter Pornografie aufsuche, werde man von einem vorsätzlichen Handeln ausgehen können. präzisiert Ernst Gnägi vom Bundesamt für Justiz. Was ist denn harte Pornografie im Schweizer Recht? Darunter fallen heute 4 Kategorien. Sexuelle Darstellungen mit Kindern, mit Tieren, mit Gewalttätigkeiten sowie mit menschlichen Ausscheidungen. Da ist dann die NZZ irritiert über die menschlichen Ausscheidungen. Bonny fragt sich eher, ob mit Gewalttätigkeiten in der Praxis auch einvernehmliche BDSM-Gewalt beinhaltet, weil das ja in der Praxis vermutlich den Großteil der gewalttätigen Pornografie ausmachen wird. Und wie in Deutschland gibt es da noch einen weiteren bemerkenswerten Übergriff. In der neuen Strafnorm über die harte Pornografie wird explizit festgehalten, dass auch Tathandlungen strafbar sind, die nicht wirklich geschehen, sondern die sich auf virtuelle Handlungen beziehen. Der Gesetzentwurf kommt offensichtlich von ein paar verkalkten Puritanern, die den Rest der Gesellschaft ihre Moralvorstellung aufzwingen wollen. Na, auch wieder so eine, ja, da ist ja, also es geht nicht irgendwie um Schutz von irgendwem, sondern es geht einfach mal wieder um so die Moralkeule. Irgendwie einen Knall noch nicht gehört, aber ey. So, dann schafft die EU-Kommission mal so ganz nebenbei in Sachen Passenger Name Records in der EU Fakten. Er hat nämlich 50 Millionen Euro Fördermittel ausgeschrieben, damit nationale Datenbanken und Austauschknoten für Flugpassagierdaten aufgebaut werden. Laut einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Aufruf können sich Regierungsstellen in den Mitgliedsländern bis zum 10. April um die Mittel bewerben, die im kommenden Jahr ausgeschüttet werden sollen. Bis zu 90% der Kosten für die Informationszentren will die Kommission übernehmen, den kleinen Rest müssen die begünstigten Staaten selbst aufbringen. Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass nur das EU-Parlament da bisher noch nichts abgenickt hat. Das heißt, die EU-Kommission handelt, wie heißt es so schön, extralegal. Außerhalb der gesetzlichen Regelungen. Ja, baut doch schon mal auf. Vielleicht kommt da mal ein Gesetz. Und was, wenn das Gesetz nicht kommt, weil den EU-Parlamentariern aufgegangen wird, dass sie da übrigens gerade Vollüberwachung sämtlicher Flugpassagiere verdachtsunabhängig haben wollen? Na, oder anders ausgedrückt, hoch, erwischt. So, dann gab es eine Atommeldung. Das ist auch wirklich nur eine. Nämlich die CO2-Senkung. Trotz des Atomausstiegs und eines weiter hohen Kohlenstromanteils sind nämlich die klimaschädlichen Kohlendioxidausstöße in Deutschland zurückgegangen. Oder anders ausgedrückt auch das Märchen mit, ja, aber wenn wir die großartigen umweltfreundlichen Atomkraftwerke abschalten, dann müssen wir ja viel mehr CO2 ausstoßen. Stellt sich heraus im vergangenen Jahr, nein. Na, und damit hänge ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn das im vergangenen Jahr nicht passiert ist, würde es mich überraschen, wenn es in irgendeinem der kommenden Jahre passieren würde. Im Jahr 2011 habe es einen Rückgang um 27 Millionen Tonnen Kohlendioxid um 2,9% gegeben, teilt das Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt mit. Insgesamt wurden die klimaschädlichen Emissionen seit 1990 um fast 27% gemildert. Wobei 1990 als Referenzdatum auch wieder besonders putzig ist, weil da die noch kurz vor der Wende existierende Ostwirtschaft ja noch nicht zugrunde gerichtet war. Aber so, dann gab es einen akuten Fall von Selbstverteidigung am Mittwoch bei Ponyfe gefunden. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Wieder Prügelvorwürfe gegen die Polizei in Oberbayern. Sie sollen ihn mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen und ihn als kleines Stück Scheiße beschimpft haben. Ein 53 Jahre alter Mann schilderte, wie eine Streife ihn mit Gewalt auf die Wache brachte. Die Polizistin hingegen sagen, sie wollten sich nur verteidigen. Kleines Stück Scheiße ist keine Beleidigung. Sie, Damen und Herren, Vollidioten, Arschlochbullen. Na, und irgendwie einen Menschen mit dem Kopf gegen die Wand stoßen, ist dann auch Verteidigung, ja? Ja, also ich meine, in dem Kontext, da hätte ich dann auch so den einen oder anderen Schuss ins Knie, den ich dem einen oder anderen Polizisten freundlicherweise verteidigend zukommen lassen wollen würde. Na, aus der Kategorie, sagt mal, geht's noch? Und wenn er dann schon dabei ist, so dumme Ausreden rauszuholen, da hätte ich da auch noch ein paar Brücken zu verkaufen. Ja, oder wie Pony verschreibt, Vorwärtsverteidigung. So, dann gibt es die Finnwanze, weil das Bundeskriminelle Amt hat offenbar Überwachungssoftware der Firma Elaman-Gamma, Finfischer Finsboy, angeschafft, wie aus einem vertraulichen Schreiben an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hervorgeht, das von Netzpolitik.org nämlich veröffentlicht wurde. Damit soll die Zeit überbrückt werden, bis eine eigenentwickelte Software zur Quellentelekommunikationswahnsinnüberwachung nämlich mal irgendwann fertig ist. Der Witz ist, das Bundeskriminelle Geheimdienstamt hat da nämlich immer noch keine Entwickleridioten gefunden und solange es keine Entwickleridioten gibt, wird es auch keine Software geben. Und deswegen haben sie jetzt dann einfach mal die Spionagesoftware von Gamma, nämlich Finspy, gekauft. Und spannend ist Finspy vor allem deswegen, weil man sich da einfach nur mal überlegen muss, wo ist denn diese Firma schon mal aufgetaucht mit dieser Software? Naja, es gab da so in der näheren Vergangenheit, ich muss jetzt ausgerechnet hier stehen bleiben und kann nicht einfach weiterfahren, in der näheren Vergangenheit sind da Unterlagen zum Beispiel in Ägypten aufgetaucht, wo wir schließlich eine lupenreine Demokratie hatten, die immer total demokratisch legitimiert das Volk überwacht hat. Da fährst du sowieso nicht viel weiter. Da kommt dann nämlich die Stelle, wo du nicht langfahren kannst. Aber hey, fahr ruhig. Der will mich ärgern. Ja, also stellt sich raus, ja, das Bundeskriminalgeheimdienstamt kauft Schnüffelsoftware Finspy. Okay. Was kann da schon schief gehen? So, dann gibt es auch noch wieder Neues von der Kirche. Weil nämlich, gestern ist das, glaube ich, aufgekommen, ist da eine akute Meldung in der KSTA. Also jedenfalls gab es da eine akute Meldung, dass da nämlich eine Frau mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt wurde. Sie daraufhin sich ins Krankenhaus begeben hat, auf Empfehlung von, ich glaube, irgendwie einem Arzt. So frei nach dem Motto, erstens ihre Verletzungen behandeln lassen, zweitens Pille danach bekommen, weil sie will ja schließlich nicht von dem Täter schwanger werden. Kann man ja irgendwie, wenn man mal ganz scharf drüber nachdenkt, nachvollziehen. Und das war in Köln und deswegen ist die Frau in ein Krankenhaus in Köln gegangen, was unter katholischer Führung ist. Das Krankenhaus in Köln hat ja allerdings gesagt, nee, also wir können sie nie weder behandeln, noch können wir Spuren sichern, die sich jetzt ja noch finden lassen, weil die Tat ist schließlich noch relativ frisch und sie haben die noch nicht verwischt, die Spuren. Weil, wenn wir sie behandeln würden, dann müssten wir ihnen ja die Pille danach geben und das passt ja nicht zu unserem religiotischen Weltbild und deswegen gehen sie unbehandelt wieder weg. Oder wie Bonifel es hier so schön zusammenfasste. Wenn ich euch erzähle, dass eine Vergewaltigte von zwei Kliniken, nämlich sie ist ja noch zu einer zweiten Klinikin, die auch unter katholischer Führung war, da ist ihr das Gleiche widerfahren. Also, wenn ich euch erzähle, dass eine Vergewaltigte von zwei Kliniken abgewiesen wurde, weil die von den katholischen Kirche getragen wurden und mit der Beweissicherung nach einer Vergewaltigung und der Pille danach aus fundamental-kultistischen Gründen nichts zu tun haben wollen, auf welches Land würdet ihr da tippen? Irland? Indien? Polen? Nein, Deutschland, Köln. Wie kann es eigentlich sein, dass so eine Organisation erlaubt ist, irgendwas in Deutschland zu betreiben? Wieso sitzen die nicht in der geschlossenen Abteilung neben den anderen Leuten, die sich für Jesus halten? Berechtigte Frage, wenn ihr mich fragt. Und wieso sie da nicht sitzen? Naja, weil sie es schon immer so gemacht haben. So, da gab es dann auch noch eine DPA-Meldung zu. Irgendwas? Das ist dem Auge jetzt gerade nicht. Hm, egal. Eine 25-jährige Frau soll in Köln nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung an zwei katholischen Krankenhäusern abgewiesen worden sein. Eine Notärztin habe eine Vergewaltigung nicht ausschließen können und die beiden Kliniken gebeten, mögliche Tatspuren gerichtsverwertbar zu sichern, berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Das Erzbistum Köln bestritt, dass seine Kliniken Untersuchungen zur Spurensicherung bei einem Vergewaltigungsverdacht verweigern sollen. Falls zwei Krankenhäuser dies doch getan hätten, widerspreche dies der offiziellen Linie. Na, da sind sie dann ganz schnell zurückgerudert, weil, wenn irgendwie eine vergewaltigte Frau ein potenzielles Kind von dem Täter austragen muss, das ist ja, das geht ja bei uns. Ja, nee, ist klar, Idioten. Na, oder anders ausgedrückt, sie haben dann schon versucht zurückzurudern. Und der größte Brüller an der ganzen Geschichte ist, dass sie dann nämlich in einem evangelischen Krankenhaus tatsächlich die Behandlung bekommen hat, die sie sich verdient hatte. Oder, naja, verdient. Also, die nötig war. Halt, ne? Oder anders ausgedrückt, WTF. Ich meine, dass wir hier irgendwie eine Trennung von Staat und Kirche nicht besonders hoch halten und einen, weil wir es schon immer so gemacht haben, ja tatsächlich als Argument in der Politik durchgehen gelassen wird, könnte man ja schön an der Körperverletzung an männlichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern erkennen. Weil wir es schon immer so gemacht haben, dürfen wir das auch weitermachen. An weiblichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern ist das ja total bärbar, an männlichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern ist es aber großartig. Eben weil wir es schon immer so gemacht haben. So, dann gab es auch neue Erkenntnisse im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Die Täter haben nämlich ihre sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche genau geplant. Ist eines der Ergebnisse, die die Auswertung der Geschäftsbereiche bei der Hotline für Missbrauchsopfer erbracht hat, die sie nämlich schon wieder abgeschaltet haben. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Trierse Bischof Stefan Ackermann, stellte nämlich eine Studie gestern vor. Fast 8500 Geschäftsbereiche waren bei der Hotline geführt worden, die von Ende März 2010 bis Ende 2012 geschaltet war. Na, vergleichen wir das mal mit dem bösen Linksterrorismus-Aussteiger-Hotline, wo es genau einen ernst gemeinten Anruf gegeben hat. Darf einem schon auffallen, dass der Unterschied auffällig ist. Statistisch signifikant. Aber ja. So, dann gab es auch nochmal einen Nachklapp zu der Vergewaltigungsgeschichte. Der Fall einer vergewaltigten Frau in Köln hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium auf den Plan gerufen. Die Behörde teilte in Düsseldorf mit, es werde geprüft, ob die beiden katholischen Krankenhäuser mit der Weigerung, die Patientin gynäkologisch zu untersuchen, gegen gesetzliche Regelungen verstoßen haben. Was mich an der Stelle wundert, ist, warum da nicht nach Straftaten gesucht wird, die die Damen und Herren Katholen vollzogen haben könnten in diesem Zusammenhang. Mich würde eigentlich eher erwarten, dass die Polizei bei denen einreitet und alles, was aussieht wie eine Dienstanweisung, mitnimmt. Und alles, was aussieht wie Krankenakten, auch mitnimmt. Einfach nur mal so. Ja, und am besten dann auch gleich noch alles, was aussieht, als könnte es Strom brauchen. Weil das war ja schon mal grundsätzlich, ne? Dazu müsse der Sachverhalt zunächst zweifelsfrei aufgeklärt werden. Die Grünen kündigten an, sie wollten das Thema im Gesundheitsausschuss zur Sprache bringen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Heinen Esser erklärte, Frauen in einer solchen Notsituation abzulehnen, sei für sie ein zutiefst unchristliches und unbarmherziges Verhalten. Die Stiftung, die die beiden katholischen Krankenhäuser betreibt, sprach von einem Missverständnis und entschuldigte sich für die Abweisung der Patientin. Oder anders ausgedrückt, ihr, na, das war aber, das haben die doch gar nicht, nein, aber das stimmt ja alles gar nicht, stellt sich raus, ja. Also die Katholizisten geben das dann auch schon mal zu. Okay, da geht noch was. Also mir drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass da auch eine Straftat sich beifinden lassen würde, wenn man nur tief genug buddelt. Unterlassene Hilfeleistung fällt mir so spontan ein. Aber hey, so, kommen wir aber in der Musikecke an, in der sich auch diese Woche wieder Alison Krauss versteckt, hier mit dem 7. Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals. Der trägt den Namen Whether I'm Wrong Live, ist 5 Minuten 6 lang, bei Jamendo Creative Commons lizenziert herniedergeladen und gefolgt vom WDR 2 Klartext Steinbrück, der Spaßvogel. 1 Minute 54 und ist mir am 30.12. aus deren Podcast gefallen. Beziehungsweise gehört habe ich das erst ein ganzes Stückchen später, weil ich ja mit den ganzen Kongress-Audios da noch eine Weile zu tun hatte. Aber ja, so. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben relativ unwahrscheinlichen, weil macht eh keiner Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen könnte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen. Und damit meine ich nicht nur den Hinweis auf eine kaputte Datei wie letzte Woche Teil 2, sondern inhaltliche Hinweise. Könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 358 Teil 1 einstellen könntet. Wenn ihr auch noch was aussieht wie eine Mailadresse mit angebt, dann werfe ich den Kommentar nicht ungesehen wieder weg, sondern rege auch auf den höchst offiziös. Und mir rumpelt gerade eine U-Bahn. So, genau. Oder ihr könntet einen Tavit an @comport adressieren oder eine Mail an compiblog@gmail.com. Die macht dann auch so lustig Pling und fällt mir dann auch sofort auf. Oder Brieftauben oder so. Ja, wie auch immer. Dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Whether I'm Wrong von Alison Krauss und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
don't wanna raise my head. The world is covered in rain. Voices calling out in anger, entering erratically into another age. Shadow puppets on the wall. I don't know who to believe. Hey, I'm the darkness standing tall with a smile upon your face. But I have a right to have a voice, have a say. Whether I'm wrong or whether I'm right doesn't really matter. Put up a wall and we put up a fight. Now it seems we've forgotten what all of that was for. Whether you don't want to or whether you can't see what is right in front of your face, time is running. I don't know why I'm scared to say. I feel like I wanna call out. I feel like I want to run away. And I don't know why anyone should have to suffer any. I don't know a whole lot of anything, but I do wonder what all of this is for. And you have right to.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Der Klartext.
Wahlkampf soll auch Spaß machen, hat Peer Steinbrück gesagt. Und das gelingt ihm nun zweifellos. Obwohl der Wahlkampf gerade erst anläuft, haben alle schon richtig Spaß. Bloß die SPD nicht. Was hat Steinbrück geritten, mit sowas an die Öffentlichkeit zu kommen? Mehr Geld für den Bundeskanzler. Natürlich geht es Steinbrück nicht ums Geld. Es geht ihm nicht darum, schon mal seinen Kanzlerpreis nach oben zu treiben. Angenommen, er würde tatsächlich Kanzler, so viel wie mit seinen Reden und Büchern würde er trotzdem nie verdienen, nicht mal mit doppeltem Merkel-Gehalt. Ihm also nur Geldgeilheit zu unterstellen, wäre gemein und billig. Die Frage ist, worum geht es Steinbrück dann? Versuchen wir mal, alles zu seinen Gunsten zu sehen. Erstens, er wollte eine Debatte anstoßen. Zweitens, er wollte die Politiker in Schutz nehmen gegen den alten populistischen Abzockervorwurf. Drittens, er wollte mit dieser neuen Debatte zugleich ablenken vom endlosen Gerede über seine Honorare. Dazu folgendes. Erstens, die neue Steinbrück-Debatte, sie spielt sich weitgehend in der SPD ab, indem nämlich die Genossen sich an den Kopf fassen. Zweitens, der Abzockervorwurf gegen Politiker, gegen deren vermeintlich hohe Gehälter, er ist gerade überhaupt kein Thema in Deutschland. Das Einzige, worüber sich die Öffentlichkeit jüngst aufgeregt hat, sind Nebeneinkünfte von Politikern. Dazu sagt Steinbrück nichts. Drittens, der Ablenkungsversuch. Die Koalitionsparteien fallen darauf jedenfalls nicht herein. Sie behalten unbeirrt die Honorargeschichten im Auge. Fazit, wenn Steinbrück wirklich neu debattieren und ablenken wollte, dann ist er damit gescheitert. Aber vielleicht wollte er das ja gar nicht. Vielleicht wollte er einfach nur Spaß machen.